Einen wunderschönen guten Abend am Freitagabend hier. Es ist unfassbar schön, in so einen vollen Saal zu blicken. Für dich wahrscheinlich Usus, für mich immer wieder sehr, sehr schön und nicht immer der Fall leider. Deswegen vielen, vielen Dank fürs extrem zahlreiche Erscheinen. Caro, toll, dass du da bist. Herzlich willkommen von meiner Seite. Ich finde, der Applaus gerade war ein bisschen zu verhalten. Wollen wir nicht einfach nochmal Caroline Wahl willkommen heißen? Denn im Grunde kommt jetzt auch immer der Part, in dem ich unseren Gast vorstellen muss. Das Schöne ist, dass ich mir das, glaube ich, bei Caro Wahl einfach sparen kann. Denn das weiß jeder hier besser als ich. Ich glaube, ihr Auto ist berühmter als zu ziemlich jeder andere Schriftsteller, jede andere Schriftstellerin in Deutschland derzeit. Und mit ihrem Instagram-Posting sorgt sie auch mal für mehr Furore als andere Menschen mit einem ganzen Buch. Deswegen, Caro, es ist toll, dass du wieder bei uns bist nach ziemlich genau 14 Monaten. Du warst das letzte Mal im September 2023 hier in der Stadtbibliothek. Wie geht's dir?
Ja, ganz gut, doch. Also grundsätzlich geht es mir sehr gut. Ich habe gerade nur so eine dumme Knieverletzung, aber sonst bin ich wohlauf und freue mich, hier zu sein, dass auch meine Familie hier ist. Also alles top.
Alles top. Es ist ein halbes Heimspiel, also auch ein Hallo an die Familie da vorne.
Aber dem Auto geht es leider auch nicht so gut, deswegen war das auch ein Wunderpunkt.
Oh, das fängt ja gut an heute. Ja. reden wir tatsächlich aber kurz mal übers Reisen, nicht mit dem Auto, sondern du bist extrem viel unterwegs zurzeit wieder. Kannst du überhaupt gerade noch Züge sehen, Bahnhöfe sehen, Hotelzimmer sehen, Gepäck sehen?
Also jetzt reicht's mir. Also ich war jetzt so in Zürich, Wien und ich bin die ganze Zeit so zickzack, also wirklich auch weite Strecken gefahren, dass ich irgendwie so abends noch nach der Lesung weiter musste mit dem Nachtzug und so. Und das war jetzt auch mit dem Knie mega anstrengend, deswegen freue ich mich jetzt so ein paar Tage bei meiner Familie zu sein, um mich verwöhnen zu lassen von Mama. Aber sonst war das natürlich auch schön. Ich mag das total gern, unterwegs zu sein, aber halt immer als Ausgleich zum Schreiben. Und deswegen freue ich mich jetzt wieder auf so eine Zeit, wo ich viel schreiben kann. Und ja.
Als Ausgleich vom Schreiben heißt, wenn du unterwegs bist, mal eine lange Zugfahrt hast, schreibst du tatsächlich nicht?
Doch, das natürlich auch. Aber ich genieße halt auch einfach diese längeren Schreibphasen, wo man einfach nur schreibt. Das auf jeden Fall auch. Also ich könnte, glaube ich, auch nicht ohne das Schreiben, weil das auch voll schön ist, wenn man so viel unterwegs ist, sich auch oft alleine fühlt, dass man eben so das Schreiben so als Zuhause mit dabei hat, wo man so halt die langen Zugfahrten halt einfach was zu tun hat auch.
Ja, das stimmt. Oder die Verspätungen. Ich habe es angedeutet, hat aber auch jeder hier im Saal mitbekommen, es ging alles rasend schnell bei dir. Dein Debüt war ein riesiger Erfolg. Der Nachfolger kommt ein Jahr später und ist schon wieder so ein riesiger Erfolg, also unfassbar. Was macht es mit einem, wenn alles so schnell geht? Wie gesagt, vor 14 Monaten warst du das letzte Mal hier, da warst du schon eine berühmte Autorin. Jetzt hast du nochmal eine ordentliche Schippe draufgelegt. Kommt man da überhaupt noch mit?
Ja doch, also ich habe mich jetzt schon auch daran gewöhnt. Also ich finde das jetzt gut und hoffe auch, dass das irgendwie in irgendeiner Form so bleibt. Und ja, ich habe das Gefühl, ich habe mich jetzt reingefunden in diese Rolle und finde, das passt auch und ist angemessen so.
Reingefunden heißt aber, dass es nicht von Anfang an so war, dass du durchaus eine Findungsphase hattest?
Ja, definitiv. Also am Anfang von 22 Bahn war ich schon auch überfordert und habe ich mich so ein bisschen wie eine Hochstaplerin gefühlt. Auch mit den Lesungen. Also man hat dann auf einmal Lesungen, aber man hat ja keinen Plan, wie das eigentlich funktioniert. Und ich dachte, ich wusste zum Beispiel nicht, dass ich nicht immer eine Moderation habe. Also ich hatte dann so die erste Lesung und habe dann an dem Abend erfahren, dass ich gar keine Moderation habe. Und das war dann schon ein bisschen weird, in so einen ganz neuen Lifestyle auch reinzufinden, dass man auf einmal unterwegs ist und so. Aber dann Step by Step und jetzt genieße ich es.
Das klingt sehr, sehr gut. Was muss auf Reisen immer dabei sein?
Ein Stofftier.
Ja. Ja. Namens Tilda,
so
glaube ich.
Na klar. Also meine Mama oder ich habe das eigentlich eingefordert. Ich habe gesagt, ich brauche eigentlich ein Stofftier, weil ich bin immer allein unterwegs. Und dann hat sie auch schnell geliefert und hat mir so einen Hase geschenkt, der hieß auch Tilda. Also ich habe den jetzt nicht Tilda genannt, weil ich so egozentrisch bin und meine Stofftiere nur nach meinen Romanfiguren benenne. Der hieß quasi von Steif Tilda und dann habe ich die anderen, die dazu kamen, eben auch manchmal Ida genannt oder so.
Oder so. Und die begleiten dich immer, ja?
Immer eins. Ich nehme immer eins mit. Okay. Also am Abend, bevor ich losreise, gehe ich dann in mein Schlafzimmer und dann gucke ich mir die an und dann überlege ich, wen ich mitnehme.
Wahnsinn. Bin schwer begeistert. Der Tobi Wengert hat es bei seiner Einführung gerade schon erwähnt. Wir sind ja hier quasi in einer Secondo-Veranstaltung. Die findet hier regelmäßig statt und in der geht es um das zweite Buch. Und ich würde gerne mal den Pitch zu dieser Reihe vorlesen, denn in diesem Pitch heißt es, in der Reihe Secondo geht es um das schwierige zweite Buch. Für die Vorbereitung des Debütromans ist oft ein halbes Leben Zeit. Der zweite Roman entsteht dann unter erheblich mehr Zeit und Erfolgsdruck. Zumindest auf Papier sieht es für mich aber irgendwie so aus, als wäre dir dieser zweite Roman, dieser schwierige zweite Roman überhaupt nicht schwer gefallen.
Nee, gar nicht. Also als 22 Bahn, als es so ein Buch wurde und als es dann im Druck war, wollte ich sofort weiterschreiben, weil ich irgendwie mit dem Schreiben und diesem neuen Beruf irgendwie was gefunden hatte, was sich komplett richtig angefühlt hat. Und ich hatte auch voll Schiss, dass ich nicht Autorin bleibe, wenn ich sofort weiterschreibe. Und beim Schreiben habe ich eh nie diese Gedanken an LeserInnen oder an Erfolg. Da bin ich voll in der Geschichte und irgendwie habe ich da auch inzwischen so ein Selbstvertrauen, dass ich irgendwie weiß oder spüre, wenn die Geschichte irgendwie funktioniert. Und nö, ich hatte einfach nur Bock. Ich hatte auch Bock, dass es irgendwie, also als ich dann geschrieben habe und der Erfolg von 22 Bahn dann auch da war, dann hatte ich noch mehr Bock, dem irgendwie nachzueifern und dass das irgendwie so bleibt und so. Das hat mich eher befeuert.
Stark, wow. Also ich weiß nicht, was das mit mir gemacht hätte, aber wirklich ganz, ganz großer Respekt. War es denn ein anderes Schreiben oder war es ungefähr der ähnliche Schreibprozess vom Gefühl? Ne? Weil es ist ja trotzdem was anderes, einen ersten Roman zu schreiben im Vergleich zu einem zweiten. Egal erstmal, ob erfolgreich oder nicht. Also wie hast du diesen Schreibprozess erlebt?
Ja, hat auch wieder Bock gemacht. Ich glaube, es ging mir einfach auch ein bisschen besser. Ich hatte natürlich ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Als ich 22 Bahn geschrieben habe, habe ich nicht damit gerechnet, dass es ein Buch wird. Ja, okay. Und dann hat man schon auch Angst und mehr Zweifel. Und bei Windstärke 17 waren die schon weniger, die Zweifel. Und da hat man dann auch irgendwie Bock gehabt, sich in Idas Perspektive voll reinzuschmeißen und auch so ein bisschen auszuprobieren. Von daher, also waren beide sehr schöne Schreibprozesse, würde ich sagen, sehr intensiv. Und bei Windstärke 17 wahrscheinlich einfach noch ein bisschen gelöster.
Merkt man, es sind beides ganz wundervolle Bücher, denen man wirklich anmerken kann, dass du Spaß beim Schreiben hattest, tatsächlich. Wo ist Windstärke 17 überwiegend entstanden?
Ich glaube, überwiegend in Rostock und dann noch ein Teil in Bali, ja. Aber so, da war ich nochmal so 2 Monate intensiv zum Schreiben für den Text.
Stichwort Rostock, du bist jetzt ja auch schon durchaus ein bisschen rumgekommen. Jetzt wohnst du in Kiel derzeit. Wie wählst du deine Wohnorte aus?
Also es ist nicht so krass durchdacht immer. Also eher so Gefühlsentscheidung. Ich habe halt in Rostock in so einer kleinen Wohnung gewohnt und Kiel fand ich irgendwie schon immer cool. Ich wollte da mal studieren, habe ich nicht gemacht. Ich finde zum Beispiel cool, dass man von der Kiellinie, also von diesem Hafen, diesem Hafenweg aus, sieht man ab einem gewissen Punkt die Öffnung zum Meer. Mit sowas kriegt man mich halt. Und dann habe ich halt eine neue Wohnung gesucht und dann dachte ich, ich kann ja auch in Kiel gucken. Also ich bin ja jetzt ortsungebunden, dann kann ich auch nach Kiel ziehen. Und dann habe ich da eine Wohnung gefunden und bin nach Kiel gezogen.
Also es war gar nicht so, dass es immer schon mal auf deiner Liste stand, ich möchte irgendwann mal unbedingt, also vor dem Studium oder?
Ja, so halt eine Stadt, mit der man so geliebäugelt hat und die man irgendwie cool fand. Und jetzt will ich es mal ausprobieren.
Natürlich fast ein maximal weiter Heimweg für dich dann von Stuttgart aus. Aber
ja, das schon. Aber ich fahre ja auch gerne Zug und muss dann einmal umsteigen und das ist eigentlich in Ordnung.
Dann sind wir erleichtert und du hast jetzt ja noch ein paar Tage hier Heimaturlaub sozusagen. Ich würde noch mal ganz gern darauf eingehen, was nach 22 Bahnen alles passiert ist. Denn ja, es ging wirklich sehr, sehr schnell. Man kommt ja vielleicht dann auch nicht immer sofort mit. Was hat dieser Erfolg mit dir gemacht? Hat er dich in erster Linie überrumpelt oder hast du dich einfach nur gefreut? Hast du dich sicher gefühlt? Weil auf einmal war ja Aufmerksamkeit da, Geld da, nehme ich einfach mal an. Was hat es mit dir gemacht?
Ja, das war einfach schön Sicherheit, würde ich sagen. Es hat mir sehr viel Sicherheit gegeben und hat sich alles einfach sehr richtig angefühlt, das jetzt zu tun. Also einerseits das Schreiben, aber auch andererseits die Lesungstour. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin jetzt so ein bisschen angekommen damit. Und diese finanzielle Sicherheit finde ich auch total wichtig, dass man einfach keine Sorgen hat und quasi die Möglichkeit hat, jede Entscheidung zu treffen, die man gerne treffen möchte. Und ja, ich fühle mich sehr frei und sehr für meine Verhältnisse frei und angekommen. Und das ist voll schön. Da bin ich sehr dankbar für.
Sehr, sehr schön. Wirklich schön. Reagieren Menschen anders auf dich, seit der Erfolg da ist?
Also so Leute, die mich schon vorher kannten. So, also Familie ist eigentlich so wie immer, würde ich sagen. Die könnten schon ein bisschen mehr Respekt haben. und sonst Freundinnen sind eigentlich so wie sie vorher auch. Ja. Ja. Es sind halt eher so die, die einen jetzt halt erst kennen, die dann so ein bisschen manchmal so, ja, wenn ich zum Beispiel erkannt werde, dass die so nervös sind oder so, damit komme ich manchmal nicht klar, das verstehe ich dann nicht so, weil ich bin ja voll der nervige Mensch eigentlich so und dann finde ich das immer so, ja, absurd.
Diese finanzielle Sicherheit, kann ich sehr, sehr gut verstehen. Ich habe mal eine Autorin moderiert und sie meinte, das Wichtigste für sie war, das Gefühl, im Supermarkt nicht mehr im Kopf mitrechnen zu müssen, was jetzt gerade alles schon im Wagen ist. So einfach, dass man diese Gedanken sich nicht mehr machen muss und einfach sagen kann, ich kann schreiben jetzt. Ne? Das ist ja dann, okay, ich bin jetzt wirklich Schriftstellerin. Hat das bei dir auch ein bisschen gedauert, bis du gesagt hast, hey, ich bin Schriftstellerin, stimmt ja.
Ich glaube, als das klar war, da habe ich das eher so laut ausgesprochen, damit es auch jeder akzeptiert und checkt. Weil ich das, ja, auch wenn man es laut ausspricht, ich glaube, das ist extrem wichtig, weil du dann irgendwie das selbst akzeptierst und die anderen es auch akzeptieren müssen. Und ja, ich bin Schriftstellerin und bleib das auch.
Zum Glück.
Ja.
Ich muss trotzdem noch mal kurz diese Wunde mit dem Auto ansprechen.
Oh nein.
Nur eine Frage, versprochen. Dann werde ich den ganzen Abend nicht mehr drauf zurückkommen.
Die Batterie.
Oh, das war gar nicht die Frage, denn ich verstehe gar nichts von Autos. Das ist ja ein sehr, sehr schönes Auto, was du, glaube ich, Baby getauft hast. Impulskauf oder Bucketlist?
Irgendwo dazwischen. Also, ich habe Autofahren immer gehasst. Ich habe mit 17 den Führerschein gemacht. Ich weiß nicht, wie ich den bekommen habe, weil ich kann Autofahren wirklich nicht und hat irgendwie dann geklappt. Und dann bin ich einfach 10 Jahre gar kein Auto gefahren. Ich durfte auch nicht das Auto von meinen Eltern nehmen.
Und es ist wirklich herrlich, wenn die Familie anwesend ist.
Und ja, dann war Autofahren auch einfach was, wovor ich extrem Angst vor hatte. Und ich bin halt immer Zug gefahren. Und jetzt hatte ich dann eben auch viele Lesungen sehr in der Peripherie, wo ich so 20 Mal umsteigen musste, zum Beispiel oft in Oberbayern oder in Norddeutschland. Und dann dachte ich, so ein Auto wäre doch praktisch und jetzt wäre doch einfach mal auch ein schöner Zeitpunkt, sich so ein kleines Auto anzuschaffen. Und dann hatte ich so geliebäugelt mit Fiat 500, Mini Cooper, halt so Mädchenautos. Und dann hat mein Bruder, der sich da auskennt, mit mir geschaut und dann hat er diesen Mercedes SLK von 2008 eben auch vorgeschlagen. Und ich dachte, ja, wir gucken uns an, aber eigentlich will ich lieber einen neueren Fiat 500. Und dann haben wir ihn angeguckt und habe ich mich sofort verliebt. Ja.
Das ist ja auch eine wirklich schöne Geschichte. Danke an der Stelle. Das ist, bereichert uns alle, glaube ich, auch auf Instagram. Ich hoffe, dem Auto geht es aber bald wieder,
ja, bald wieder besser. Ja, wenn nicht, muss man sich halt ein neues anschaffen.
Okay, alles klar. Da kommt der Bruder wieder ins Spiel. Wir sind aber natürlich nicht hier, um den ganzen Abend nur über Autos und Geld zu sprechen. Das klingt jetzt fast ein bisschen so wie so ein Finance-Seminar oder so. Wir wollen natürlich über Windstärke 17 sprechen und auch was hören daraus natürlich. Wann war denn eigentlich klar, dass die Geschichte in der gleichen Welt, in der gleichen Familie spielt?
Also am Ende vom Lektorat habe ich gemerkt, dass mich das voll beschäftigt, dass Ida allein bleibt mit der Mutter und dass Tilda eben wegzieht und dass ich mir oft ausgemalt habe, ob das funktioniert, wie das läuft, was das auch mit Ida, mit diesem kleinen 10-jährigen Mädchen macht. Und dann hat sich so der Wunsch herauskristallisiert, dass ich mich gerne nochmal mit der erwachsenen Ida beschäftigen möchte. Dann habe ich das so angedeutet bei Lektorin, Agentin und die fanden es, glaube ich, gar nicht so geil. 22 Bahnen war noch nicht draußen, die wussten noch nicht, dass es jetzt so durchstartet. Ja, ja. Und ich finde auch so Fortsetzungsromane haben halt immer auch so ein bisschen Geschmäckle. So. Also eigentlich, ja, zweiter Roman, da wird halt manchmal auch nochmal was anderes erwartet, dass man irgendwie in eine andere Richtung geht, was Neues wagt. Aber irgendwie, glaube ich, auch wenn man so ein Bedürfnis hat, so eine Geschichte von einer Figur zu erzählen und so starkes Bedürfnis hat, der nochmal Zeit mit der zu verbringen, dann sollte man dem auch folgen. Das ist dann nicht umsonst da. Und dann habe ich halt mal losgeschrieben und dann habe ich denen das mal geschickt, dann fanden die es mal ganz gut und dann kam 22 Bahn raus und dann ist es ganz gut gelaufen und dann fanden es alle toll.
Ganz gut gelaufen, ja. Das heißt, das war aber tatsächlich von Anfang an gar nicht eine feststehende Entscheidung, das ist dir ja selbst aufgefallen.
Ja, irgendwann. Wir mussten sogar noch alle Zeitreferenzen von 22 Bahn am Ende dann noch kurz vor Druckfreigabe um 10 Jahre zurückversetzen, weil ich eben gesagt habe, ich möchte einen Zeitsprung 10 Jahre nach vorne machen und es war halt in der Gegenwart verortet. Das heißt, da mussten so ein paar Fukuhilas weggeschnitten werden und die Musik und die Filmreferenzen ausgetauscht werden. Also das war gar nicht geplant, nee.
Ach Wahnsinn. Dann ist die Geschichte quasi angelegt worden, dass Ida durchaus jetzt alleine bleibt und dir fiel erst später auf, dass du damit gar nicht gut klarkommst eigentlich.
Ja, so in etwa war es, ja.
Das ist ja aber der perfekte Beweis dafür, wie sehr dir deine Figuren ans Herz gewachsen sind, weil sonst könnte es dir ja eigentlich völlig egal sein, ne?
Ja, voll. Also das sind halt dann irgendwann auch nicht mehr Figuren. Also am Anfang würde ich sagen, sind es noch Figuren. Tilda war am Anfang eine Figur, mit der ich viel Zeit verbracht habe, überlegt habe, wieso ihr Alltag aussieht und irgendwann entwickelt die halt immer mehr ein Eigenleben und dann ist auch Ida und die entwickelt auch ein Eigenleben und beim Schreiben schmeißt man die dann auch oft in Situationen rein, wo sie irgendwie anders reagieren und so und deswegen ist das auf jeden Fall was mich was mich sehr beschäftigt und was auch sehr nah an mir dran ist dann auch, also das mit der Mutter und Ida, das war irgendwie tat halt auch voll weh, weil ich habe das ja quasi gemacht, dass die da am Ende allein bleiben. Ich war das ja irgendwie auch schuldig, nochmal zu gucken, wie es der geht.
Wahnsinn, das ist ein sehr, sehr schönes Verhältnis zu den eigenen Figuren. Auch das merkt man in der Tat in den Figuren. Das werden Sie auch merken, werdet ihr auch merken, wenn ihr es lest oder wahrscheinlich eh schon längst gelesen habt. Das ist super, ne? Falls ihr es noch nicht gelesen habt, in 4 Wochen ist Weihnachten und wir haben draußen einen großen Büchertisch aufgebaut. Da gibt es beide Bücher von dir zu kaufen. Das ist auch der kleine Werbeblock vor der ersten Lesestelle. Und Caro wird da auch noch signieren, glaube ich. Also gerne danach anstellen. Es wird vielleicht 2-3 Minuten dauern, weil wir, glaube ich, nicht alleine sind da draußen nachher. Hanna, alles in Ordnung bei dir beim Zeichnen?
Sieht so cool aus.
Sieht schön aus, gell? Ja, auch gerne natürlich. Die Herausforderung natürlich, hat mir Hanna vorher verraten, ist, dass es Aquarell ist und man natürlich mit Trockenzeiten planen muss. Das wusste ich selber nicht, das habe ich erfahren, aber es ergibt Sinn, weil es sind Wasserfarben, ne, wenn man drüber nachdenkt. Nachher, Hanna, vielleicht 2-3 kurze Fragen an dich, aber erstmal stören wir dich nicht weiter. Danke, Caro, für diese schöne Szene. Ich muss die Frage stellen, wenn die Familie schon da ist, liefen die Zugfahrten früher so ab?
Also ich bin mit der Familie nicht so viel Zug gefahren, aber ich glaube, jeder, der viel Zug fährt, kennt diese Familien, die einen so komplett in Beschlag nehmen und manchmal auch zu viel in Beschlag nehmen. Ich bin letztens auch notgedrungen, weil ich sitzen wollte, im Familienabteil gelandet. Das ist schon eine andere Welt dann, ja.
Was für eine Zugfahrerin bist du? Kapselst du dich wirklich auch immer ab mit Kopfhörern, mit AirPods und bist in deiner ganz eigenen Welt? Oder bist du jemand, der auch mal Leute anspricht? So, na, wo fahren Sie hin?
Also ich bin am liebsten im Bordbistro, das habe ich jetzt rausgefunden. Und ich habe leider auch rausgefunden, dass ich irgendwie mich zu so einem Menschen entwickle. Ich habe das bei meiner Mutter immer gehasst, dass die immer jeden anspricht. So zum Beispiel, wenn wir Skifahren mit der Gondel hochfahren, da ist jemand zu uns gestiegen. Meine Mutter, die konnte nicht anders. Die hat dann gesprochen und für uns war das natürlich immer so peinlich. Und ich merke, dass ich jetzt manchmal auch so ein Mensch bin, der dann irgendwie so das Bedürfnis hat, so ein bisschen Smalltalk oder ein bisschen so reden. Auch wenn ich neugierig bin, wer da so gegenüber sitzt oder was der so arbeitet oder so. Aber sonst bin ich schon auch eine, die sich gerne AirPods in die Ohren steckt und dann schreibt, aber schon auch beobachtet.
Okay, alles klar. Es vergeht ja einige Zeit zwischen 22 Bahnen und Windstärke 17. Ida wächst heran, Tilda zieht aus, zieht mit Viktor zusammen. Wie hast du diese Zeit dazwischen skizziert? Hast du die quasi schon auch durchlebt, bevor du jetzt Windstärke 17 angefangen hast, dir Stichpunkte aufgeschrieben?
Also so ein bisschen habe ich es mit mir ausgemalt, bevor ich angefangen habe zu schreiben, einfach um zu wissen, wie Ida jetzt tickt und so. Und dann hat diese Zeit, wurde aber dann beim Schreiben nochmal sehr krass gefüllt mit diesen Erinnerungen, mit dieser Schwere und auch diesen schönen Momenten. Also ich würde sagen, ich hatte schon so eine Vorstellung, wie die Zeit war, grundsätzlich so ein Gefühl für die Zeit. Aber viele Szenen sind dann eben auch erst beim Schreiben entstanden und die Zeit hat dann auch so mehr Kontur gewonnen.
Wie hat sich denn Ida weiterentwickelt von einem Kind zu einer jungen Erwachsenen, die wirklich also viel Schlimmes erlebt hat einfach? Wie ist aus Ida quasi die Ida, der wir jetzt in Windstärke 17 begegnen, geworden?
Ja, sie hat sich komplett geändert. Man merkt, dass sie ist eigentlich fast ein ganz anderer Mensch, beziehungsweise ganz andere Charakterzüge aus ihr rausgekommen sind durch die Zeit. Sie ist eine ganz wütende, unfassbar traurige junge Frau, die überhaupt nicht klarkommt mit diesen ganzen Emotionen in sich drin und die sehr auch so ein bisschen von diesem beziehungsweise sie hat diese Introvertiertheit natürlich noch, aber sie ist, finde ich, schon auch nochmal anders tough. Und ja, so eine, die auch die ganze Zeit Grenzen austestet, überschreitet, die, wenn man bei Tilda beim Lesen und ich auch beim Schreiben das Gefühl hatte, dass die irgendwie alles im Griff hat, dass das eine scheiß Situation ist, in der die steckt, aber dass das alles ein mehr oder weniger gutes Ende nehmen wird, dass die das hinbekommt, ist bei Ida halt genau das Gegenteil. Man hat die ganze Zeit Angst, dass sie irgendwas Doofes macht, sie ist unberechenbar und gleichzeitig hat sie aber auch so eine ganz kindliche Freude am Leben, an ihrem Gegenüber, und deswegen war das sehr krass, diese Perspektive zu wechseln und auch irgendwie schön. Also es hat Bock gemacht, nach Tilda sich mit Ida zu beschäftigen.
Welche dieser Figuren ist dir persönlich näher? Kannst du das sagen?
Rate mal.
Ida?
Ja, schon. Ich kenne diese Wut im Bauch, die sie hat auch. Vielleicht nicht in dieser krassen Ausprägung, aber ich bin auch so ein bisschen, bin nicht so strukturiert und klar und so, ja, so cool wie Tilda.
Wie klar war dein Plan für Windstärke 17, als du angefangen hast zu schreiben? Es war ja dann irgendwann klar, wie ich es verstanden habe, dass du eben Idas Geschichte erzählst. Und jetzt gibt es ja diesen ganz neuen Themenkomplex. Es geht um Familie, aber ja auch auf einmal um eine ganz andere Familie. Es geht um Trauer, es geht um Tod, es geht um Angst auch vor dem Tod in dieser anderen Familie. Es geht um diese Schwesternbeziehung. War das, dieser Komplex, alles schon vorher klar oder kam das später?
Also gar nicht. Also bei 22 Bahnen, ich bin ja einfach auch eine intuitive Schreiberin, die mit den Figuren loszieht, aber bei 22 Bahnen hatte ich zum Beispiel schon diesen Grundkonflikt am Anfang im Kopf, dass sie eine Promotionsstelle angeboten bekommt und die Frage im Raum steht, ob sie die kleine Schwester in Berlin in der Kleinstadt allein lassen kann und ob sie wegziehen kann nach Berlin. Und bei Windstärke 17 hatte ich wirklich gar nichts. Also ich hatte diese Ausgangssituation, dass diese junge Frau ohne alles aus der Wohnung flüchtet. Und ich wusste auch nicht, dass sie auf Rügen landet. Ich glaube, ich wollte unbedingt, oder ich wusste, dass Ida ans Meer geht, weil sie das jetzt irgendwie braucht und weil auch Meer und sie irgendwie so eine explosive Mischung geben könnte. Aber ich bin dann wirklich mit ihr in den Zug gestiegen, habe geguckt, welche Züge an Hamburg vorbeifahren, weil wir nicht nach Hamburg wollen. Dann sind wir in Stralsund gelandet und dann habe ich geschaut, was es für Züge gibt, beziehungsweise sie hat geschaut, was es für Züge gibt, die weiterfahren. Und dann habe ich gesehen, oder sie, Binz, Insel, perfekt. Und dann ist sie auf Rügen gelandet. Ich war da auch noch nie zu dem Zeitpunkt. Und habe das dann auch mit Google Maps und so geschrieben. Und dann war ich nochmal da am Ende vom Schreibprozess und habe mich voll gefreut, dass ich einen Rügen-Roman geschrieben habe, weil die Insel voll schön ist.
Ein Glück.
Also die ist viel größer und vielseitiger, als man denkt. Also ich mache jetzt immer Werbung für Rügen, weil es echt cool ist. Oben zum Beispiel, da schaut man so vom Wald runter auf die türkis leuchtende Ostsee und das ist halt total, alles sieht da anders aus und man fährt auch ewig vom einen Ende zum anderen. Also es ist nicht so, ich dachte immer so, ich habe so ein ganz kindliches, peinliches Bild von Inseln, dass man von jedem Punkt aus das Ufer sieht. So ist es dort auf jeden Fall nicht. Es ist sehr schön.
Ich war auch noch nie auf Rügen, aber ich habe Lust bekommen, als ich das Buch gelesen habe. Es klingt sehr nach Stream of Consciousness, ein sehr abgelutschter Begriff, aber letzten Endes ist es ja genau das. Du wusstest also nicht mal, wo die Reise mit Ida hingeht, wie es endet.
Nee, also ich wusste schon, also das Ziel war schon, mit Ida einen Weg zurück ins Leben zu finden. Das ist so, deswegen schreibe ich ja irgendwie, um auch dem, die ist am Boden und wieder den Weg zurück zu den schönen Dingen zu finden. Aber sonst war nichts klar. Nö. Es war auf jeden Fall klar, dass da irgendwie Menschen um die Ecke kommen müssen, die dir helfen, weil die allein in diesem Modus nicht lange überleben wird.
Ja.
Und ja, und dann kamen eben Menschen um die Ecke. Und dann hat es Spaß gemacht, ja.
Das ist ja auch das Schöne an dem Buch, dass es bei all der Dunkelheit, die es in diesem Buch gibt, eben immer auch Licht gibt und es eben sogar ein versöhnliches Ende findet. Aber Stichwort Ende, ist denn jetzt diese Geschichte mit Hilda, mit Ida, mit dieser Familie für dich auserzählt?
Also ich würde nicht sagen, dass ich die Tür in diesen Kosmos jetzt komplett zumache. Ich habe da durchaus Bock, nochmal reinzuspringen. Aber jetzt kommt erstmal was ganz anderes. Aber wieso nicht nochmal die Geschichte von Andrea zu erzählen zum Beispiel? Das würde mich interessieren, wie das so alles passiert ist mit ihr.
Ach, mit Ragnar.
Ja, mit Ragnar. Ja.
Das wird dann dein Norwegen-Roman. Ida hat ja nicht viele Freunde, ist ja durchaus Außenseiterin ein bisschen. Und ich habe in einem Interview von dir gelesen, dass du früher auch nicht viele Freunde hattest. Du schreibst aber auch schon sehr lange, ja deutlich länger eigentlich als 22 Bahnen. Hat das irgendwas miteinander zu tun?
Ach, ich glaube definitiv. Also ich war immer so ein bisschen, hat als Kind ja doch Schwierigkeiten, Freunde zu finden. Und habe dann irgendwann so wirklich Literatur und auch diese Welten, in die man sich hereinträumt, für mich entdeckt. Also ich weiß nicht, ob ich so krass gelesen und geschrieben hätte, wenn ich einen sehr stabilen, intakten Freundeskreis gehabt hätte. Deswegen alles gut.
Das ist unser Glück jetzt irgendwie, muss ich auch sagen. Ja, dann.
Ja, das ist bei vielen so. Ja, ich weiß noch, ich glaube, es war so 13, 14 war ich, als wirklich, ab dem Zeitpunkt habe ich wirklich sehr viel Zeit auch in der Schulbücherei und so verbracht. Und es war so eine Welt, die sich mir eröffnet hat. Ich dachte, das ist so schön, egal was passiert, du hast immer diese Bücher und Welten, in die du flüchten kannst. Und ich hatte auch so Mitleid mit Menschen, die diese Welten nicht für sich entdeckt haben, die nicht lesen. Dachte so, was die verpassen alles. Ja, ja. Deswegen auf jeden Fall hängt das miteinander zusammen.
Was ist immer eine sehr diffuse Frage, aber was macht das Schreiben mit dir?
Ich glaube, Schreiben ist für mich wichtig, weil ich mit dem Schreiben einfach auch mich und meine Umwelt verstehe, aber auch Menschen, die in ganz anderen Lebensrealitäten wie ich leben. Also es ist einfach auch Empathie und auch einfach so das Verstehen, wie die eigenen Gefühle, die eigene Position in der Welt. Also das ist einfach extrem wichtig für mich, um Halt zu haben.
Und als Schlüssel auch, um die Welt, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, besser zu verstehen. Eben auch extra mal Rollen, Figuren zu entwerfen, die weit von den eigenen entfernt sind.
Um ja, auf jeden Fall das auch. Ja. Weil sich neue Räume zu erschließen, darum geht es ja auch im Leben, dass man einfach Empathie übt und auch ein guter Mensch ist zu anderen auch und versucht, sich eben nicht nur um sich selbst zu drehen.
Absolut richtig. Hat sich das Verhältnis zu deinen Figuren eigentlich geändert, wenn du jetzt eben so viel unterwegs warst mit Windstärke 17? Du verbringst ja sehr viel Zeit mit denen eigentlich. Ne? Du schreibst das Buch, dann ist das fertig und dann begegnest du ihnen ja wieder jeden Abend auf der Bühne. Hat sich da nochmal was getan?
Ja, zum Beispiel habe ich nicht mehr so Bock auf Tilda. Also da merke ich schon, die Distanz ist jetzt größer. Die ist jetzt auch in Hamburg mit ihrem Mann und ihren Kindern und die soll jetzt ihr Ding machen. Ich habe jetzt auch echt genug über sie gesprochen. Und ich finde, sie hat jetzt auch mal das Recht, irgendwie ihre Ruhe zu haben. Und das habe ich so ein bisschen gemerkt, dass ich jetzt nochmal so Schullesungen hatte und dann nochmal über Tilda. Man redet ja dann auch über die junge Tilda. Und dann dachte ich so, ist jetzt aber auch, habe ich jetzt nicht so große Lust drauf, weil die ist ja jetzt auch nicht mehr jung. Und ich war dann irgendwie, ich bin dann auch so voll jetzt im Schreibprozess, natürlich im ganz neuen Roman, aber jetzt abends sich dann immer noch mit Ida zu beschäftigen, finde ich schön. Mhm. Mhm. Weil die dann immer noch mal so lebendig wird. Weil manchmal fragen die dann, ist es schwer, Ida loszulassen? Ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich die gerade loslasse, weil die so präsent ist. Dadurch, dass man eben abends auch mit ZuhörerInnen und ModeratorInnen spricht, als ob sie wirklich lebendig wäre, ist es eigentlich nicht so, dass da eine große Distanz gerade ist.
Wie geht's ihr denn gerade?
Ach, der geht's gut. Ich glaube, die kommt klar. Die ist natürlich immer noch so ein bisschen immer am Kämpfen. Aber ich glaube, die hat jetzt schon so ein bisschen ihren Weg gefunden.
Sehr schön. Ja, den Eindruck hat man ja am Ende eigentlich von Windstärke 17 schon. Auch wenn man dann immer wirklich hofft, dass es jetzt auch zu Ende ist, dass nicht mehr irgendetwas dann doch noch passiert. Ja. Also da warst du aber gnädig mit uns, das muss ich auch sagen. Ich möchte gerne auf eine Sache zu sprechen kommen, mal kurz weg von den Figuren. Du hast schon sehr oft darüber gesprochen, deswegen möchte ich das gar nicht weit auswalzen, aber Stichwort Buchpreis. Ne? Ich finde, wir müssen da gar nicht lange drüber sprechen. Es ist nur so, wie gesagt...
Können wir gerne.
Okay, dann ich wusste nicht, ob du da überhaupt noch Lust drauf hast, drüber zu sprechen, denn ich finde, da hat sich auch mal wieder so die Unverschämtheit der ganzen Literaturszene und des ganzen Feuilletons so in ihrer völlig hässlichen, vollen Pracht gezeigt. Nur weil du gesagt hast, ja, ich bin traurig, ne? So im Grunde ist es ja einfach nur eine ehrliche Meinung. Jeder ist traurig, der nicht nominiert wird, auf die Longlist kommt oder so, ne?
Ja, aber ich würde mich jetzt auch nicht bemitleiden wegen diesem Wirbel. Also ich habe den Wirbel dann nach dem Post auch sehr genossen. Also ich fand es ja auch affig, also lustig, dass dann so zwei Seiten entstehen und dann mehrere Artikel über einen Instagram-Post von mir entstehen. Das ist ja einfach nur lustig und toll. Also,
und verkauft was will noch man ein paar mehr? Bücher auf jeden Fall.
Ja, ich finde es auch, dass die sich dann, dass dann manche auch sich so da so abbeißen an mir und diesem Post, bei dem ich mir einfach gar nichts gedacht habe. So.
Ja.
Und ich finde, es ist ja so, dass alle AutorInnen, die ein Buch in dem Jahr veröffentlichen, deutschsprachigen Roman, die hoffen an diesem Montag, an dem der Anruf kommt, dass sie auf der Longlist stehen und am Dienstag wird dann die Liste verkündet. Und dass das so irritiert und so solche Reaktionen heraufbeschwört, wenn eine Autorin sagt, dass sie traurig ist, dass sie nicht draufsteht, ist doch irgendwie auch, das sagt doch sehr viel über diese Branche aus.
Das sagt alles über diese Branche aus. Hättest du mit diesen Reaktionen gerechnet?
Nö, also niemals. Ich hätte schon ein bisschen Kommentare, hätte ich, glaube ich, schon gedacht, da kommt ein bisschen was. Aber dass dann da so mehrere Artikel und Debatten und das immer wieder aufgegriffen wird. Ich finde auch lustig, dass ich jetzt oft in einem Satz mit Clemens Meyer genannt werden. Ja, aber das ist auch, ich finde das schön. Also ich finde das irgendwie, ich sage ja nichts Falsches, so, es ist doch alles lustig und schön.
Ja, absolut, absolut. Um Gottes Willen, Clemens Meyer, ja gut. Da fangen wir jetzt nicht an. Wir wollen ja auch alle nett und höflich bleiben, aber überlegst du seither ein bisschen genauer, was du postest?
Nein, nein, nein. Also das bleibt alles impulsiv und so, das macht mir Spaß. Ich finde schön, dass, also alle können ja schreiben über mich, was sie wollen. Also das ist ja so, das ist hier Pressefreiheit. Aber ich finde schön, dass ich auf Instagram eben auch einen Kanal habe, um mitzuteilen, was mich beschäftigt. Und meine Instagram-Posts und so sind meistens sehr spontan, weil das eben Dinge sind, die mich gerade beschäftigen. Und wenn ich die dann niederschreibe, dann geht es mir danach auch besser, fühle ich mich ein bisschen leichter. Und es macht mir einfach Spaß und deswegen bleiben die auch so impulsiv, ja.
Das ist sehr schön. Bitte, bitte weitermachen, weil es extrem erfrischend ist. Denn wie gesagt, du sprichst im Grunde das aus, was sich alle anderen denken. Ne? Das muss man ja auch dazu sagen. Es ist ja, ja, aber gut. Du hast gesagt, das sagt schon sehr viel über diese ganze Branche. Wie ist dein Verhältnis zu dem ganzen Literaturbetrieb?
Voll gut. Also ich bin da voll gerne. Und da sind auch mega die coolen Leute. Es sind halt wie in jeder Branche halt auch ein paar Arschlöcher drin. Das ist, glaube ich, einfach normal. Und ich freue mich, ein Teil davon zu sein und da auch vielleicht was zu verändern, wäre auch schön. Mich nerven halt, was mich zum Beispiel nervt, ist diese krasse Grenze zwischen U- und E-Literatur, dass da irgendwie so ein paar Feuilletonisten in ihrem Elfenbeinturm sitzen und ihre sperrigen Texte verteidigen und Angst haben vor so Titeln wie 22 Bahn. Aber die kriegen wir schon aufgelockert, die Grenze.
Das kriegen wir hin mit dir und mit hoffentlich vielen Nachahmerinnen. Das fand ich auch so lächerlich. Ich habe dann auch irgendwas, war Süddeutsche, ich weiß nicht mehr, wo es war, alle schreiben ja über dich. Gelesen, so eine Debatte zwischen zwei AutorInnen, glaube ich, ob das denn jetzt wirklich was ernstzunehmendes oder nur Unterhaltungsliteratur sei. Ja? Um Gottes Willen, dürfen wir uns nicht unterhalten einfach heutzutage? Muss alles schwer sein? Muss alles komplex und kompliziert sein? Kann ich nicht mich auch unterhalten fühlen und trotzdem was mitnehmen, trotzdem was lernen, trotzdem irgendwas nachdenken? Das ist doch absolut lächerlich, oder?
Ja, voll. Also ich mag ja auch sperrige Texte. Ist ja auch schön, wenn man sich so durch einen Text quält und dann das Gefühl hat, man hat was verstanden oder man ist voll klug. Aber es kann ja alles geben. Es gibt ja auch es kann ja auch so ein Nebeneinander geben, denke ich. Es schließt sich ja nicht gegenseitig aus. Da können ja auch ein paar sperrige Texte auf der Longlist stehen, aber nicht nur so ein Zeugs.
Ja.
Und ich finde ja auch
nicht
die
nur
Texte,
so ein Zeugs,
also ich mag die Texte, die auf der Longlist stehen, auch voll gern. Ich lese die immer, ich verfolge immer, was da drauf steht. Aber ich freue mich auf jeden Fall, wenn meiner nächstes Jahr draufsteht.
Sollte er, müsste er. Und bei dir, deine Bücher sind das beste Beispiel dafür, dass man eben beides verbinden kann. Man hat es ja gemerkt bei der ersten Szene. Ne? Es gibt Lachen und das ist ja ein ernstes Thema eigentlich. Ne? Und es geht sehr tief, aber es bleibt trotzdem auch leicht zu lesen. Und das ist ja eigentlich eher eine große Kunst, denn irgendwelche Schachtelsätze schreiben kann, kennt ja gefühlt jeder. Elegante Überleitung, wollen wir nicht nochmal reinhören?
Ja, gern. Also Ida ist jetzt auf Rügen und kommt mehr oder weniger gut klar. Also sie, wie gesagt, testet die ganze Zeit Grenzen aus. Sie kraut jeden Morgen in die Ostsee raus. Sie rennt bei Gewitter in den Wald. Sie ernährt sich von Überraschungseiern. Und man spürt, dass die so lange nicht durchhalten wird mit diesem Lebensstil und dass da irgendwie Menschen um die Ecke kommen müssen. Und so kommt Knut um die Ecke, das ist ein Kneipenbesitzer. Und dort findet Ida einen Job. Und am zweiten Abend bricht Ida aber dann zusammen und dann kommt Marianne, die Ehefrau von Knut, und dann nehmen die Ida mit nach Hause und nehmen sie eben auf und peppeln sie auf wie so einen abgestürzten Spatz. Und ich lese jetzt vor, wo Ida bei Marianne ankommt und den ersten Abend mit ihr verbringt.
Caro, vielen Dank für die Lesestelle. Ich hoffe, das ist für dich in Ordnung, wenn wir weitermachen. Ist es für Sie, für euch alle in Ordnung? Okay. Wir haben das tatsächlich gar nicht gemerkt, entschuldigen Sie, weil das ist so dunkel, wenn man von der Bühne runterschaut, und deswegen haben wir das gar nicht mitbekommen. Aber wir sind tatsächlich mehr oder weniger am Ende dieser Veranstaltung angekommen, aber ein paar Fragen hätte ich doch noch an dich, liebe Caro. Und zwar, diese Figuren, die du zeichnest, ne, die wirken nach einfach bei mir, die entwickeln auch bei mir ein Leben, und ich habe mich dann gefragt, die haben ihren eigenen Willen und treffen ihre eigenen Entscheidungen, mit denen bist du ja vielleicht auch nicht mal immer einverstanden als Autorin. Kannst du von deinen eigenen Figuren manchmal auch was lernen?
Ja, auf jeden Fall. Also es sind manchmal auch so Situationen, wo ich mich frage, wie würde Ida jetzt handeln oder so, weil sie ja doch auch manchmal sehr direkt ist und einfach sich nimmt, was sie will, oder wie Tilda sehr strukturiert ist oder so. Auf jeden Fall nimmt man die Figuren und ihre Entscheidungsweise auch manchmal mit. Und sehr, sehr beim Schreiben nervt so eine Ida natürlich auch, die dann irgendwie immer das macht, was sie eigentlich nicht machen sollte, oder ja, sich dann zurückzieht von Menschen, die ihr eigentlich gut tun und so weiter.
Sie entwickelt ja auch, oder sie hat ja so eine Methode, sie geht ja ganz gern, oder sie hat das Gefühl, dass sie muss raus in den Wald, um zu schreien, einfach. Das ist ja durchaus auch eine Form von Verarbeitung, von Resilienz, von Erleichterung, sich zu verschaffen. Du bist auch sehr viel unterwegs, du bist sehr oft in der Öffentlichkeit. Hast du Methoden, um damit umzugehen, quasi Rückzugsorte, die du dann quasi aufsuchen kannst, wenn es mal wieder ein bisschen viel wird alles?
Auf jeden Fall schreiben hilft mir sehr als Ventil, muss ich sagen. Da komme ich irgendwie zur Ruhe und habe auch das Gefühl, dass ich dadurch auch diese Emotionen, mit denen man schon nicht klarkommt, irgendwie, wenn ich die in Worte fasse, dann geht es mir, wie gesagt, besser. Und auch auf jeden Fall rausgehen in den Wald, ans Wasser. So der Blick aufs Wasser, der erdet mich, glaube ich, am meisten. Einfach, wenn man dann so merkt, wie groß, gewaltig und schön offen die Welt da draußen ist und wie klein und bedeutungslos man selbst. Ja.
Deswegen Rostock und dann Kiel. Hast du es weit zum Meer von deiner Wohnung in Kiel?
Nee, also man fährt so mit dem Auto so 20 Minuten, aber ich finde, die Förde in Kiel, die haben irgendwie, umso weiter man eben diese Förde hochläuft, umso mehr riecht es nach Meer und umso mehr hat man irgendwie auch das Gefühl, am Meer zu sein. Deswegen finde ich, ist das Meer irgendwie immer so präsent.
Sehr, sehr, sehr schön, wirklich. Eine Sache würde ich auch gerne noch ansprechen, auch ein großes Thema. Ich finde es toll, dass du sagst, was du willst. Du hast gesagt, du möchtest Deutschlands erfolgreichste Autorin werden. Das bist du. Und ich finde das auch, aber auch so schön, dass du das sagst, weil das sagen eben wenige Frauen. So Männer sagen das ständig und dann wird man noch gelobt vielleicht dafür. Und dich lesen sehr viele junge Frauen eben auch. Machst du das eben auch aus Role Model Gründen?
Ja. Also ich war letztens in der Schule, das war eine Oberstufe, und habe dann die SchülerInnen gefragt, was die so machen, ob jemand Musik oder Kunst oder so macht. Und dann ging eine Hand hoch halt von einem Junge, der halt sehr selbstbewusst Musik macht, und hat es eben erzählt. Und dann ging nach und nach also Hände hoch und die Leute haben eben erzählt, also da hat ein Mädchen erzählt, dass sie Kunst macht und war ganz schüchtern. Und dann haben die MitschülerInnen immer so geklatscht und dann hat sie mehr erzählt. Und so ging dann so eine Welle los und voll viele haben eben mitgeteilt, was sie so gerne machen. Und ich finde es total wichtig, dass man eben offen sagt, wenn man so eine Leidenschaft hat und sowas, was sich richtig anfühlt, was man gerne macht, dass man das laut ausspricht und dass man auch Ziele und Wünsche laut ausspricht, weil das ist überhaupt nicht falsch und die sind auch nicht vermessen. Nein, es sind einfach Dinge, auf die man hinarbeitet und der Weg ist vielleicht manchmal weiter oder nicht so weit, aber ich möchte es auf jeden Fall weitergeben. Und wenn nur ein Mädchen das dann irgendwie sagt, dass sie gerne Schriftstellerin werden will und das ihr Traum ist, dann hat sich das alles auch schon gelohnt, finde ich. Also nö, definitiv will ich das weitergeben.
Wunderschön. Und das ist, glaube ich, einen kleinen Zwischenapplaus wert. Okay. Zwei kurze Dinge noch und dann würde ich dich an den Signiertisch übergeben und deine Hand da zum Glühen bringen wahrscheinlich. Natürlich würde ich gerne wissen, wie es um den dritten Roman steht und wann er erscheint. Und vielleicht gibt es ja noch irgendwas, was du uns darüber schon erzählen kannst.
Ja, also der dritte Roman erscheint 2025 im Herbst, Wahnsinn. September, Oktober. Und ich darf nichts, will nichts darüber verraten. Ich kann nur sagen, dass es krass wird.
Ich freue mich drauf. Ich hoffe, dass wir dann auch wieder auf einer Bühne zusammen sitzen werden.
Und ja, bestimmt.
Die allerletzte Frage ist, was das finde ich auch selbst sehr spannend, wie schnell das alles geht bei dir, sieht man auch daran, dass 22 Bahnen ja schon verfilmt wird. Wie fühlt sich das denn eigentlich an?
Ja, das ist auch toll. Also der Film kommt nächsten September, am 5. September.
Wow, okay.
Und Janis Niewöhner spielt Viktor und Luna Wedler spielt Tilda und Laura Tonke spielt die Mutter. Und ja, das hat irgendwie auch alles so gepasst. Also der Film wurde an die Filmproduktionsfirmen gepitcht und dann bewerben die sich eben darum. Und diese Filmproduktionsfirma, die wollte es halt unbedingt schnell rausbringen. Aber die waren irgendwie on fire für den Stoff und dann haben wir uns auch für die entschieden. Und die haben es jetzt tatsächlich geschafft mit der Finanzierung und so, dass das jetzt nächstes Jahr rauskommt. Und ja, ich freue mich voll. Bin voll
mega
gespannt.
Ja,
ich habe heute tatsächlich eine Mail bekommen, dass ich jetzt die ersten Sachen, also die Roh-Sachen anschauen darf und bin voll aufgeregt.
Hast du noch gar nicht?
Nee.
Ah, wow.
Ich war
okay,
am Set
okay.
Jetzt schon. Ich wusste auch gar nicht, dass es so schnell geht, dass man schon was sehen kann. Aber ich kriege jetzt wohl nächste Woche mal einen Einblick und bin ganz gespannt.
Ja, unfassbar. Ich weiß nicht, ich müsste nochmal nachrecherchieren, ob das nicht neuer Rekord ist. Quasi 2 Jahre, nachdem das Buch veröffentlicht wurde, kommt der Film ins Kino. Ja. Das muss das Schnellste überhaupt sein.
Ja, die hatten auch enormen Zeitdruck. Und das Problem war, dann waren die in München und mussten eben jetzt im September diese Schwimmbad-Szenen drehen und das Wetter hat nicht mitgespielt. Also es halt, es hat einfach, man konnte diese Filmszenen nicht drehen und die hatten halt total Angst, dass das jetzt irgendwie knapp wird. Und dann hat es doch noch geklappt und dann hatten die halt auch so ganz viele Heizdecken und so und mussten dann da im Herbst diese Filmszenen drehen.
Wow, das wird also 2025 noch mehr. Das wird das Superwahljahr, entschuldige. Dumme, ganz, ganz dumme.
Der war gut.
Vielen Dank erstmal, liebe Caro. Ich glaube, Hanna ist auch inzwischen fertig mit ihrem Bild. Ich glaube, auch da ist ein richtiger Applaus nötig. Und jetzt kommt der Part, den die Hanna immer überhaupt nicht mag, wenn ich zu ihr rüberlaufe mit dem Mikrofon in der Hand. Es muss aber sein, Hanna. Das sieht wieder ganz arg toll aus, aber erzähl doch erstmal kurz, du kennst die Bücher auch sehr gut, das war deine Sommerlektüre, habe ich richtig verstanden, oder?
Ja, also ich wurde recht früh für die Veranstaltung angefragt, das heißt, ich hatte genug Zeit, die Bücher zu lesen, habe dann aber die innerhalb, also Windstärke 17 war eine Zugfahrt, deswegen, ich habe mich wahnsinnig auch auf heute Abend gefreut und ja, die haben mir tatsächlich sehr viel bedeutet, weil ich sonst nicht so viel lese.
Das ist ja das schönste Kompliment, glaube ich. Und ich meine, es sieht unfassbar schön aus. Man kann sich ja schon auch vorstellen, dass das Ida ist im Wasser, was sie ja sehr oft und sehr, sehr gerne macht. Wie hast du diese Szene konzipiert? Was hast du dir dabei überlegt?
Es gibt eine Szene ungefähr 100 Seiten vom Anfang weg. Also Ida setzt sich häufiger dann eben mit dem Tod ihrer Mutter auseinander und meiner Ansicht nach verarbeitet sie das so ein bisschen dann auch im Wasser und lässt diese, ich interpretiere das jetzt einfach rein, die Gefühle einfach mit der Ostsee, mit dem Wellengang und so weiter zurück, verarbeitet die so und lässt die da aber auch zurück in dem Moment und das war so die Inspiration.
Vielen, vielen Dank. Hanna Wenzel, merkt euch diesen Namen. so, und das war's jetzt tatsächlich. Ich bedanke mich ganz arg bei dir, Caro, dass du, wie du versprochen hast, wiedergekommen bist für deinen zweiten Roman. Und ich hoffe, du wirst auch für deinen dritten und vierten und fünften und sechsten wiederkommen. Ich bedanke mich bei euch allen, bei Ihnen allen fürs so zahlreiche Erscheinen. Es ist immer wieder schön, wenn man in einen so vollen Saal blickt und es eben noch diesen guten Grund dazu gibt. Draußen gibt es die Bücher, nicht vergessen, draußen gibt es Caro noch beim Signieren. Vielen Dank fürs Kommen.
Danke dir auch. Dankeschön. Danke.